Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC-Podcast Leaders Learning. Ich bin Gerd Moser und freue mich, dass du wieder dabei bist und bei mir heute Christoph Holz. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Schön, dass du da bist und ich freue mich auf eine Reise in die Zukunft mit dir.
Gerd, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
Sag, für die, die dich nicht kennen, gibt ja vielleicht den einen oder anderen da draußen, was hast du in deinem Leben bis jetzt gemacht und welche Weggabelungen hast du genommen, bis du dort angekommen bist, wo du heute gerade stehst?
Ja, also ich habe vor vielen, vielen Jahren Informatik studiert, da war das noch was Besonderes und ich habe trotzdem eine Frau gefunden. Weil für Nerds, ja, das ist ja dieses Bild, das gleich im Kopf erscheint, wenn ich diese Pointe bringe, auf die kann ich mich verlassen. Das Bild, das erscheint, das ist von einem bleichgesichtigen jungen Menschen mit Pickel im Gesicht, vom langen Aufenthalt im Keller und Problemen mit einem anderen Geschlecht. Und wir Nerds, wir haben unsere Diskriminierung, ja, wir haben unsere Diskriminierung in Weltherrschaft verwandelt und jetzt haben wir das Problem. Und darüber denke ich ganz gerne nach. Ich habe 20 Jahre eine Firma geführt und auch Startups gegründet. Die erste Digitalagentur, eine der ersten Digitalagenturen in Europa. Und irgendwie nach dem 450. Projekt, tollen Projekt für wunderbare Kunden, Nominierungen für Staatspreise und vieles andere mehr. Dann ist dann auch mal gut. Und so ab 2014, 15 ist ja meine wunderbare Technik, die Informationstechnik, plötzlich in Verruf geraten. Plötzlich waren soziale Medien schuld an psychischen Problemen der jungen Menschen. Darknet, Cambridge Analytica, Facebook, Brexit und Trump. Ja, auf einmal war alles ganz schlimm. Und ja, es stimmt, diese Medien, gerade die sozialen Medien, lassen uns in Abgründe blicken, sind aber keine technischen Abgründe, das sind menschliche Abgründe. Und wenn man der Technik die Schuld geben kann, muss man ja nicht über sich selber nachdenken. Das wollte ich aber trotzdem tun. Ich wollte auch verstehen, wie steht es eigentlich mit der Verantwortung der IT-Nerds, der Informatiker, dieser Transformatoren, wie steht es eigentlich mit unserer Verantwortung für die Zukunft? Sind wir nur die Sündenböcke für unerwünschte Effekte oder sind wir unserer Verantwortung da gerecht geworden? Und das hat mich dazu gebracht, Philosoph, Ethiker zu werden. Ich unterrichte digitale Ethik an der Fachhochschule Oberösterreich. Und es hat mich dazu gebracht, Philosoph zu werden und auf der Bühne darüber zu sprechen, denn ich denke, Zukunft, die gehört gemeinsam gemacht, gemeinsam mit meinem Publikum. Ich möchte ihnen Angst nehmen und ich möchte ihnen einen Weg in die Zukunft zeigen.
Ja, extrem spannend. Du hast natürlich bei mir jetzt gerade wunderschöne Bilder auch projiziert, vor allem, was du nicht weißt. Ich habe einmal Maschinenbau studiert an der TU Wien und die Nerds konnte man ja da, vielleicht gibst du mir recht, klassifizieren, ob die Physik, Chemie, technische Mathematik, IT oder Maschinenbau studiert haben. Das hat man irgendwie fast gesehen. umso besser. Und das Zweite, was mir in den Sinn gekommen ist, was ich super spannend finde, ist immer dieser Connex in die Ethik rein oder auch in die Philosophie rein, gerade diese IT-Seite oder mathematische Seite mit Verknüpfung mit dem Ethischen, mit dem Philosophischen, oft mit dem Psychologischen. Was war es bei dir im Speziellen? Oder warum treibt es so viele aus dieser technischen Branche an?
Ja, also die Informatik ist ja ein direkter Nachfahre der Philosophie über die Logik, ja, die hier im Kern drinnen steckt. Du kannst nicht Informatiker sein, ohne zugleich Philosoph zu sein. Du kannst keine Softwaresysteme entwickeln, ohne eine Vorstellung davon zu haben, ohne eine Philosophie davon zu haben, wie die am Ende wirken. Software ist ja anders als Maschinenbau. Ich habe nämlich eine Maschinenbau-HTL gemacht und habe dann irgendwo mit 16 meinen ersten Computer gekriegt. Und ich erinnere mich noch heute dran, das erste Hello World, der Dopaminstoß. Ja, also innerhalb von Minuten, man programmiert was, drückt auf ein Knöpfchen und innerhalb von Minuten bekommt man das Ergebnis. Zu der Zeit habe ich bei Krupp in Essen ein Praktikum gemacht. Ich habe dort Wellen gezeichnet und da habe ich dann einen Fehler gemacht. Dann gehe ich zu meinem Chef und sage, ja, es tut mir total leid. Die Welle, das habe ich verhunzt. Dann sagt er, macht nichts, das wird eh nie gebaut. Wenn es gebaut wird, Jahre später, das erfährt man nie. Das ist die Tragik des Maschinenbaus. Ja, du bekommst das Erfolgserlebnis Jahre später, genauso wie in der Architektur. Du machst einen Plan und das Gebäude wird Jahre später bewilligt, nochmal Jahre später gebaut und irgendwann bist du vielleicht bei der Firstfeier dabei, da hast du längst vergessen, was dein Beitrag war. Softwareentwicklung, das sofortige Ergebnis, der sofortige Dopaminstoß, die sofortige Befriedigung, das macht süchtig. Maschinenbau, Architektur, das ist wie Methadon.
Extrem spannend, deine Blickweise drauf. Ich finde das super und vor allem die uns da zuhören dann auch, was die daraus mitnehmen können. Nehmen wir uns nochmal so vielleicht in diese Meta-Ebene noch zurück, weil du bist ja seit vorgestern, sage ich jetzt mal, charmant in dieser Branche. So IT früher und ja, ich sage jetzt ganz früher Lochkarten, Computer etc. und wo das jetzt hingeht, auch wenn man anschaut, die Beschleunigung dahinter, was jetzt auf einmal alles mit Giga und Tetabytes und whatever möglich wird. Nimm uns mal da auf die große Flughöhe mit, bevor wir dann in die Zukunft gehen, weil ich finde das einfach so super spannend, diese Entwicklung, die so rasant eigentlich gegangen ist und was vor allem dein Blick drauf ist.
Ja, also ich habe ja dann nach meinem Studium habe ich dann über einen Dienstleister beim großen bayerischen Motorenwerk gearbeitet. Und die stolzen Ingenieure, die Maschinenbauer, haben uns dann gesagt, ja, ihr IT-Fuzis, ihr dürft schon sprechen, aber nur, wenn ihr angesprochen werdet und dann geht ihr wieder in den Keller zurück und macht dort das, was wir euch sagen. Wirklich gern geredet hat niemand mit uns, ist auch schwierig. Ja, also was uns als Nerds von anderen Technikern unterscheidet, ist unsere Kommunikationsstörung. Wer ohne ein bisschen Autismus könnte so viel Zeit vor einem Computer verbringen? Deswegen mein zentraler Vortragstitel lautet Digitale Revolution, die Rache der Autisten an den Narzissten. Ja, da steckt auch was drin. Ja, also die stolzen Träger der industriellen Revolution, die Narzissten, ja, und wir, die Autisten, ja, die dann wieder in den Keller zurück müssen. Ich habe Gott sei Dank beides. Ja, also.
Sonst wäre es auf der Bühne, glaube ich, spannend. Ne?
Genau, also ohne ein wenig auffallen zu wollen, kommt man eher nicht auf die Bühne. Ich habe nur meine Kommunikationsstörung dafür überwinden müssen, weil ich Unternehmer geworden bin, weil mir keiner einen Job geben wollte. Bei uns in Tirol hat zu meiner Zeit niemand einen vollqualifizierten Softwareingenieur gebraucht. Also habe ich mir selber einen Job gegeben, mit 27 eine Firma gegründet, bin Unternehmer geworden und als Unternehmer weiß man, entweder geht man auf die Bühne, macht auf sich aufmerksam oder man geht in die Pleite. Ja, man scheitert. Ja, also ohne sich selber zu produzieren und irgendwann habe ich entdeckt, es macht mir eigentlich Spaß. Die Menschen hören mir gern zu. Und die sagen, sie könnten mir ewig zuhören, so viel Zeit habe ich natürlich nicht. Aber ich rede gern mit den Menschen, auch wenn es für die oft schwerfällt. Ja. Also oft wird viel lieber über uns Nerds gesprochen als mit uns. Und weil keiner mit uns reden wollte und wir wollten trotzdem was tun, wir wollten auch einen Platz in der Zukunft haben, ja, dann haben wir uns den eben selber geschaffen, die Sushana Subov bringt es wirklich auf den Punkt, eine emeritierte Professorin, ich glaube von Harvard, die stellt sich die Frage, wie können normale Menschen, damit meint sie sich und andere Narzissten, wie können also normale Menschen auch eine Heimat in dieser digitalen Zukunft finden? Und das haben wir nicht gewollt. Wir wollten niemand die Heimat in der Zukunft streitig machen. Wir wollten nur auch Heimat in dieser Zukunft haben, endlich auch respektiert zu werden, endlich auch mit am Tisch zu sitzen, mit zu gestalten. Aber nein, die Industrie hat versucht, diese Revolution zu vereinnahmen, indem sie sie vierte industrielle Revolution nennt. Ja, also eine Form von Selbstbetrug, nur weil man der Veränderung einen bekannten Namen gibt wie Industrie oder Revolution, kennen wir schon, haben wir immer schon gemacht. Ja, Revolutionen, das haben wir insbesondere in der deutschen Automobilindustrie wirklich gut im Griff. Kommt man plötzlich drauf? Nein. Wir haben es eigentlich da, wir Ingenieure, und da habe ich auch groß, wir Ingenieure, ja, da habe ich große Empathie dafür, mit denen kenne ich mich ja auch aus. Wir haben uns da was vorgemacht. Wir haben gedacht, es geht immer so weiter. Wir brauchen unsere Erfolge nicht zu teilen. In unseren Autos bauen wir Chips nur dann ein, wenn es unbedingt nötig ist. Und wenn wir Absatzrückgänge erwarten, dann bestellen wir die Chips für die Scheibenwischer einfach ab. Ja, kriegen wir ja sofort wieder, die müssen ja liefern. Wir sind ja die wichtigste Industrie der Welt und stellen dann fest, nach Corona waren plötzlich diese Chips nicht mehr lieferbar und es konnten hunderte von Autos, das haben die meisten mitbekommen, nicht ausgeliefert werden, weil der Chip, der ja angeblich so unwichtig ist, für einen Scheibenwischer fehlt. Ja, man hat einfach nicht daran gedacht, dass mittlerweile sich die Spielregeln verändert haben. Und das ist eine große Kränkung. Also es gibt keine Industrie 4.0, sondern alles, was es gibt, ist eine Kränkung 4.0. Wir Nerds haben quasi unsere eigene Kränkung, unsere eigene Diskriminierung nach außen verlagert. Ja, das ist jetzt Kränkung 4.0 aller anderen Industrien.
Sag, Christoph, was mir jetzt da zuerst als Idee gekommen ist und als Gedanke gekommen ist, wie du es erzählt hast, gerade weil du auch gesagt hast, mit 27 Firma gegründet etc. Ne? Wenn man an die heutigen Gründer denkt oder wenn Menschen gerade im Tech-Bereich ein Unternehmen gründen, ne? Du brauchst ja einfach diese inhomogene Menge an Menschen zwischen Vertrieb, Techniker etc., ne? Wo jeder andere Skills hat. Jetzt hast du beide Seiten geschafft zu integrieren oder von der einen Seite die anderen auch auszubauen, wie du gesagt hast, wo du gemerkt hast, ja, die Menschen hören dir zu. Was würdest du konkret Menschen mitgeben, die gerade so aus diesem Tech-IT-Bereich sind, um nicht in der technischen Verliebtheit, nennen wir es mal so, zu versinken und am Markt vorbei zu entwickeln oder am Kunden vorbei zu schrammen, weil ich denke, das wäre ein Schlüssel zum Erfolg, ne?
Also die industrielle Revolution ist vorbei. Industrialisierung heißt, dass alles zentralisiert wird. Das heißt, Firmen werden größer, größer, größer. Jetzt werden die Firmen kleiner und immer kleiner. Die Transaktionskosten, die dazu geführt haben, dass Firmen größer werden, werden jetzt einfach wegdigitalisiert. Es gibt also keinen Grund mehr für große Unternehmen. Am Ende ist jeder sein eigener Unternehmer. Also künstliche Intelligenz wird dazu führen, dass nicht eine Firma viele Mitarbeiter hat, sondern dass ein Chef viele, viele autonome, KI-getriebene Firmen hat. Und das bedeutet, dass wir dorthin kommen, ja, was der Peter Drucker, der große Managementphilosoph, schon vor 50, 60 Jahren vorausgesagt hat, das ist die Unternehmergesellschaft. Wenn wir alle Unternehmer wären, wenn wir alle Verantwortung tragen für unser Leben, das ist eine Zumutung natürlich, oder? Wie könnte man oder der Staat so sagen, was wir zu tun haben? Aber wenn wir diese Verantwortung übernehmen, dann klappt es auch mit der Demokratie, dann klappt es auch mit den Märkten, dann klappt es auch wieder mit unserer Gesellschaft, weil wir dann dazu übergehen werden und wollen, Produkte, Dienstleistungen zu schaffen, die auch einen Absatz am Markt finden. Und da gibt es natürlich auch die ganz schrägen Vögel, die ganz komische Ideen haben, die keiner versteht. Früher jedenfalls. In Zukunft werden die Nischenmärkte finden, die für ihre ganz komischen Ideen, die keiner versteht, trotzdem Abnehmer finden, die aber irgendwo auf der ganz anderen Seite der Welt sitzen. Das funktioniert mittlerweile. Es wird aber in einer künstlichen Welt nichts wichtiger sein als die menschliche Beziehung. Ich hoffe also, wir werden es alle schaffen, ein wenig aus unserem Schneckenhaus heraus miteinander in einen Dialog zu kommen, denn ja, Zukunft ist eine Dialogform. Das wird gemeinsam verhandelt und ich denke, da sollten sich alle beteiligen und die Nerds eben gerade nicht ausgeschlossen werden davon.
Mhm. Sag, wenn man das anschaut und die Herausforderung, was du jetzt gerade mit Menschlichkeit angesprochen hast und auch gerade auch Emotionsregulation dazu, Beziehungen aufbauen etc., wenn du das aus der ethisch-philosophischen Sicht betrachtest, wie kriegen wir da die Kurve?
Also ich verwende mein Smartphone zur Emotionsregulation, ganz klar. Also wenn es mir nicht so gut geht, dann schaue ich meistens irgendwelche super spannenden Dinge. Wenn es mir gut geht, ich mich entspannen möchte, dann schaue ich meistens was Lustiges. Ja. In der Früh lese ich Dinge, weil mich neue Sachen interessieren. Am Abend verbringe ich dann noch mal 1-2 Stunden auf YouTube, um mich fortzubilden. Man bekommt ja mittlerweile Zugang zu Informationen, zu Vorlesungen, zu Vorträgen, zu Analysen. Das ist ganz außergewöhnlich. Das brauche ich richtig, aber ich steuere damit auch meine Einsamkeitsgefühle. Und Depression ist nichts, was mir fremd ist. Und da gehört eben nicht dazu, nur eine Runde spazieren zu gehen oder Schokolade zu essen, sondern da gehört eben das Smartphone auch mit dazu. Und wir sagen ja oft, dass diese Geräte uns einsam machen, ist aber eine Umkehrung der Kausalität, ist das auf den Kopf stellen der Realität. Ab den 80er Jahren gibt es die sogenannten Rasenmähereltern, also nicht mehr die Helikoptereltern, die eingreifen, wenn die Kinder Probleme haben oder mit dem Helikopter dort landen, eine Menge Wind machen, Staub aufwirbeln und dann wieder weg sind, wenn das Problem gelöst ist. Nein, die Rasenmähereltern, die fahren im Rasenmäher vor den Kindern her und lösen alle Probleme, häckseln alles aus dem Weg und das nimmt uns selbst Wirksamkeit. Dich, wenn ich jetzt einschätze, du warst vielleicht mit 8 Jahren das erste Mal alleine vor dem Haus und hast vielleicht 5 Kilometer Reichweite gehabt. Bei mir waren es, ich war mit 5 das erste Mal, ohne dass meine Eltern was gewusst haben. Die Reichweite war sicher mit 10 Jahren 8 Kilometer, dass meine Mutter nicht gewusst hat, wo ich gerade mit dem Bus unterwegs bin. Heute, Kinder kommen das erste Mal mit 12 alleine vor die Tür, außer sie gehen zur Schule, das ist unabhängig davon, aber dass sie alleine vor die Tür dürfen. Früher war man mit 12 Jahren Babysitter, heute braucht man einen. Wenn wir also unsere Kinder viel stärker kontrollieren, viel stärker einengen als Eltern, wenn wir ihnen Smartphones geben, ja, und die Kinder denken, wow, die große Freiheit, und die Eltern denken, wow, endlich kann ich sie überwachen. Ja, wenn wir also dann genau schauen, wo befinden sich eigentlich unsere Kinder gerade, dann entziehen wir ihnen Selbstwirksamkeit, dann entziehen wir ihnen soziale Kontakte, dann ermöglichen wir ihnen kein glückliches Leben, und das ist wohl auch der Hintergrund für die Epidemie psychischer Erkrankungen, insbesondere Einsamkeit, gestiegene Selbstmordrate unter den Jungen, aber das hat mit dem Smartphone erstmal nichts zu tun. Wenn wir unsere Kinder nicht mehr aus Angst nicht mehr vor die Tür lassen, was bleibt ihnen denn dann? Ja, als der Fernseher, als das Computerspiel und eben jetzt das Smartphone, das Tablet oder was auch immer. Was lassen wir ihnen noch für eine Wahl, wenn wir ihnen nicht vertrauen, dass sie draußen in dieser Welt gut zurechtkommen? Und das ist ein globales Phänomen. Das sehen wir überall in der westlichen Welt, dass das freie Spiel zurückgeht. Und das erzeugt dann, ja, wenn wir den Kindern nur die elektronischen Geräte noch lassen, sie nur im Cyberspace sich selber überlassen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass sie sich auch dorthin orientieren.
Mhm. Ja, sehr, sehr spannende Darstellung. Sag, wenn wir jetzt die Brücke in die Zukunft schauen, weil am Ende vom Tag ist immer alles gut, sonst ist ja noch nicht das Ende. Und auch das wird der Mensch meistern, weil das ist Evolution. Du hast ja gesagt, du liebst Gedankenspiele, gerade auf der Bühne und bei deinen Vorträgen. Und ich habe da was gehört von, was haben wir zuerst geplaudert, von einem mobilen Krankenhaus oder einer mobilen Gesundheitsstation. Ich bin jetzt einmal richtig gespannt auf eine Gedankenreise, die, ich denke mal, außergewöhnlich wird.
Das Krankenhaus, wie wir es heute kennen, ist eine Erfindung der industriellen Revolution, ist die Zentralisierung in eine Gesundheitsfabrik, wie es der Ethiker Giovanni Mario nennt. Wir zwingen die Menschen dort nach bestimmten Vorgaben zu handeln, Ja, diese Checklisten, diese Vorgaben nennt man sogar Algorithmus. Ja, also ein Krankenpfleger, ein Arzt verbringt 20-30% seiner Zeit, einen Algorithmus abzuarbeiten, also sich so zu verhalten, als wäre er heute schon ein Roboter. Und diese Krankenhäuser sind in der westlichen Welt der gefährlichste Platz der Welt. Also nirgends sterben mehr Menschen als dort, und zwar auch an Krankheiten, die sie vorher gar nicht hatten. Und sie sind sehr teuer. Krankenhäuser sind in Beton gegossene Machtapparate. Wer sitzt eigentlich ganz oben? Ja, wer hat das schönere Haus? Brauchen wir das eigentlich? Wollen wir uns, wie lange wollen wir uns das eigentlich noch bieten lassen, wenn es doch längst autonome Busse gibt, und die hat jeder von uns irgendwo schon einmal rumfahren gesehen, die sind groß genug, dass man dort einen Operationsroboter unterbringt, zum Beispiel den Da Vinci, den gibt es seit 20 Jahren. Jetzt, Männern wie uns steht mit 50%iger Wahrscheinlichkeit eine Prostata-Operation ins Haus. Dafür ist dieser Operationsroboter sehr, sehr geeignet. Ja. Der Großteil der Operationen werden bereits damit gemacht. Der ist noch richtig dumm, ja, der muss noch gelenkt werden. Aber das wird sich jetzt sehr, sehr rasch ändern. Wie wäre es eigentlich, wenn dieser Roboter zu mir ins Dorf kommt? Ja, ich gehe zu meinem Hausarzt, der sagt, ja, der Operationssaal ist eh hinten am Parkplatz schon da. Das ist eben so ein kleiner Bus. Wir steigen dort ein, dort ist ein Bett. Er hält mir die Hand. 3 Minuten später ist die Operation schon erledigt. Weil dieser Roboter, anders ist jeder Chirurg, wird Chirurgen früher oder später übertreffen, weil dieser Roboter in der Lage ist, die Körperbewegungen nachzuvollziehen. Also wenn ich mich drehe oder so, ich muss nicht mehr so stark betäubt werden, sondern eigentlich brauche ich nur noch ein Schmerzmittel. Und falls ich mich bewege, merkt der Roboter das sofort und führt seine Bewegungen entsprechend nach und ist auch richtig schnell. Ja? Also nach 2-3 Minuten ist die Prostata-Operation vorbei. Und die ist dann nur noch minimal invasiv, das ist halt so, Pflaster drauf, und dann kann ich eigentlich schon wieder zu Hause sein, und da bringt mich dieses fahrende Krankenhaus dann hin, ein Pflegeroboter steigt mit mir aus, der bleibt noch 3 Tage bei mir, und ich bin zur Heilung dort, wo ich mich am wohlsten fühle, und das Krankenhaus ist für die wenigsten Menschen der Ort, wo sie sich am wohlsten fühlen. Jetzt kann man sagen, ja, wie muss ich überwacht werden? Nun, dafür habe ich eben am Anfang den Pflegeroboter und später meine Uhr, die, wenn es mir schlecht geht, ans Krankenhaus sendet, und dann kommt halt schnell jemand vorbei. Wenn man sich vorstellt, um wie vieles solche mobile Systeme billiger sind, als so eine teure Krankenhausinfrastruktur aufrechtzuerhalten. Und wenn ich alt bin, dann möchte ich einen Pflegeroboter haben, damit meine Pflegeperson sich nicht den Rücken ruiniert. Stell dir vor, du liegst mitten in der Nacht im Bett und musst aufs Klo. Kannst du entweder dir das Verhalten, ist eine schlechte Idee, oder die Pflegeperson wecken, die eh schon überlastet ist. Beides eine schlechte Lösung. Wie wäre es eigentlich, wenn man so einen Roboter in den Kleidungen tragen würde? Wenn man einen Roboter anziehen könnte, ein sogenanntes Exoskelett. Das heißt, der Roboter umgibt einen, ist mit den Knien verbunden, mit den Hüften verbunden, mit den Armen verbunden und bewegt einen. Das gibt es bereits. Und dieser Roboter, der bringt mich dann aufs Klo. Ja? Ohne, dass ich wen weg. Und ohne, dass ich es mir verhalten muss. Und dann steige ich über das Toilettenfenster aus und gehe noch in die Disco, bevor meine Pflegeperson aufwacht. Autonomie ist das, was ich mir wünsche. Und meine Pflegeperson soll sich nicht den Rücken ruinieren, sondern Zeit haben, mit mir zu reden, zu spielen, zu singen, was auch immer. Altern in Würde wird ohne Pflegeroboter wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Mhm.
Was ich jetzt als erstes als Gedanken im Kopf habe, ist, wie lange brauchen wir noch, bis wir da sind? Was ist denn deine Timeline dazu? Was schätzt du mit deiner Erfahrung?
Also wer aufmerksam die letzten Olympischen Spiele in Paris beobachtet hat, hat bereits so einen Roboter gesehen. Einer der Fackelträger war querschnittgelähmt. Und das war ein Roboter, in dem er drin steckt. Und da hat er die Fackel getragen und hinter ihm war noch jemand, der aufgepasst hat, falls er stolpert. Oder? Also, man kann mit diesen Robotern auch Bergwanderung machen, empfehle ich nicht, denn auf die Schnauze fallen tut immer noch weh. Auf der CES, auf der Computermesse oder IT-Messe oder Elektronikmesse in Las Vegas ist heuer im Frühjahr bereits ein solcher Roboter, den man direkt kaufen kann. Das andere war ein Prototyp. Und zwar für einen tiefen Querschnitt, also wo man nur nicht gehen kann, die Arme noch bewegen kann. Und diese Frau, die mit diesem Roboter umgeben war, die hat bereits getanzt. Sowas kann man sich online anschauen. Bis das in die Haushalte kommt, kann es also noch ein Jahr dauern.
Ja, aber das ist ja verdammt kurz, ne? Sagen wir mal so, ein Jahr ist ja nichts in der Timeline, oder?
Also die Zukunft ist ja schon da, sie ist nur nicht gleichmäßig verteilt.
Ja. Extrem spannend, weil du gerade die Zukunft eben nur ansprichst. Wohin geht die Reise? Kannst du mal so irgendwie ein Gedankenkonstrukt aufzeichnen, so einen Film, weil Gedanken formen ja auch unsere Zukunft, ne? Genau. Was wird sich mit welcher Zeitlinie wie tun? Kannst du das einmal, weil ich glaube, das ist das, wo sich die meisten, die uns da zuhören, die Fragen stellen. Also, wie kann man es einordnen und was wird bis wann wie möglich sein? Ja.
Also das mit dem Pflegeroboter, die sind schon auf dem Markt. Mein Gedankenexperiment ist viel älter. Es war mir einfach klar, nachdem ich Exoskeletts gesehen habe, dass ich sowas möchte, wenn ich alt bin. Das mit dem selbstfahrenden Krankenhaus kommt wahrscheinlich nie. Da gibt es okay. Einfach andere Machtstrukturen. Da gibt es vielleicht ganz andere Lösungen. Ich habe zum Beispiel einen Computerchip implantiert. Ja, also ich bin Cyborg, der steckt da drin, mit dem kann ich Türen öffnen, Bitcoin-Wallets drauf speichern, medizinische Daten, was der Cyborg von heute so braucht. Ich habe das seit 8 Jahren. Mein Smartphone kann längst wesentlich mehr als das. Oder meine Apple Watch. Ja. Also für mich ist das nur noch eine nette Anekdote. Ich wollte wissen, wie Cyborg sein, also wie elektronische Geräte im Körper mein Körperbewusstsein verändern. Leider erinnere ich mich nicht mehr, wie es vorher war. Ja. Also wenn dieser Wandel stattgefunden hat, dann ist es so, als wäre es immer so gewesen. Niemand kann die Zukunft voraussehen. Am allerwenigsten Informatiker. Was ich anbieten kann, ist sich mal anzuschauen, ist sich die Frage zu stellen, was wäre eigentlich, wenn es keine Krankenhäuser gäbe? Was wäre eigentlich, wenn die Gruselvorstellung vom Pflegeroboter was Positives wäre? Denn der wird ja überall kritisiert. Ja, also, was ich mit den Gedankenexperimenten tue, ist mir zu überlegen, was wäre eigentlich, wenn das weg ist? Was wäre eigentlich, wenn es meine Branche nicht mehr gäbe und wie hätte ich das geschafft? Die Musikindustrie hat diesen Wandel bereits hinter sich, das Bankwesen hat diesen Wandel hinter sich, die Medien haben diesen Wandel hinter sich, jetzt ist gerade die Bauwirtschaft dran, die Fertigungstechnik. Ich nehme jetzt ein Beispiel aus der Fertigungstechnik. Wer heute eine Automobilfabrik besichtigt, der sieht, die Roboter sind alle in Käfigen. Damit die nicht ausbrechen? Nein. Damit uns nichts passiert. Wenn aber jetzt diese neuen Sprachmodelle diesen Robotern lernen, die Welt zu sehen. Ich kann heute einem solchen Übungsroboter von Google sagen, bitte mach mir die zweite Schublade von oben auf und hol mir da bitte ein Getränk raus. Das konnte ein Roboter früher nicht, weil er gar nicht weiß, was die zweite Schublade von oben ist. Früher hat man den Roboter angenommen und hat ihn dorthin geführt. Du kennst das vielleicht noch, Teach-In-Verfahren. Man hat ihm genau alles erklären müssen. Heute schaut er hin, der macht ein Bild davon und dann sagt ihm sein Sprachmodell, aha, was du auf dem Bild siehst, ist eine Limo-Dose. Und wenn der gesagt hat, Softdrink und Limo-Dose, ja, für uns ist ja das logisch, dass das das Gleiche ist. Für den Computer vor diesen Sprachmodellen war das nicht der Fall. Das heißt, dieser Roboter, der extrem gefährlich ist, der sich extrem schnell in einer Fabrik bewegt, bekommt nun plötzlich eine Awareness für seine Umgebung. Das heißt, der Käfig kann weg, denn wenn ein Mensch zu nah kommt, dann stoppt er einfach. Ich stelle mir also vor, dass in Zukunft jeder Baumarkt nicht diese Säge, du kennst die große Säge, wo es abgesperrt ist, wo man dann hingeht mit seinen Brettern. Nein, diese große Säge ist direkt bei der Kasse. Warum eigentlich nicht? Ja, ich fahre mit dem Wagen dorthin, gebe dem Roboter das in die Hand und der sägt das einfach, während wir alle zuschauen. Der hat einen Staubsauger für den für den ganzen Staub. Und wenn ein Kinderwagen, ein Kind vorbeiläuft, dann hört er einfach auf oder bewegt sich nach rechts. Ja? Das heißt, die Fertigungstechnik hat ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen in Zukunft eingebaut. Und was heißt das für einen Fachkräftemangel? Genau diese Eigenschaft, dass Sicherheitsvorkehrungen nun von den Fertigungsmaschinen selber übernommen werden können, bedeutet, dass der Fachkräftemangel gelöst werden kann. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Wenn du eine Fachkräfteausbildung hast, dann hast du, weiß ich nicht, ein Drittel gelernt, was du tun kannst, wie du es machst und alles, oder? Also wie man was fertigt. Aber der größere Teil deiner Ausbildung ist Sicherheitstechnik. Wo darf ich nicht hinfassen? Was muss ich tun, wenn der Rauch aufgeht? Wie kann ich Probleme vermeiden? Wir haben deshalb so wenig Fachkräfte, weil die Ausbildung so anspruchsvoll ist. Aber nicht nur im positiven Sinne, sondern auch im Schutztechnik-Sinn. Das heißt, ich kann heute mit einer wesentlich einfacheren, schnelleren Fachkräfteausbildung erreichen, dass Menschen was tun können mit diesen Geräten, weil die ja auch in Zukunft funktionieren wie eine Spielkonsole. Also du hast da, oder? Das kennst du dann zu Hause vom Computer. Das heißt, wir bringen jetzt Leute in einen Job, denen wir vorher Fachkräfteausbildung nicht zugetraut hätten, weil die Sicherheitstechnik zu anspruchsvoll für deren kognitive Kapazitäten war. Aber jetzt übernimmt die Fertigungsanlage selber die Sicherheit. Damit können wir Leute zusätzlich in Jobs bringen, die wir früher nicht hatten. Und über KI-Assistenten die ehemaligen Fachkräfte höher qualifizieren, weil die machen Training on the Job. Die haben in Zukunft im Smartphone eine kleine KI. Und wenn die sagen, was mache ich jetzt eigentlich? Da habe ich das oder das oder das. Dann zeigen die der KI ein Foto. Ja, und die KI sagt ihnen, ja genau, da nimmst du das rechte Teil. Das ist Training on the Job. Das heißt, künstliche Intelligenz wird nicht Arbeitsplätze vernichten, sondern wird uns die Möglichkeit geben, wesentlich mehr Leute in die Arbeit zu bringen als zuvor.
Extrem spannender Ausflug, Christoph. Danke dir dafür.
Jetzt möchte ich es ein bisschen analysieren.
Ja.
Jetzt habe ich zwei Geschichten, drei vielleicht schon erzählt. Also die großen Firmen verschwinden, die Roboter machen selber die Sicherheit und das löst den Fachkräftemangel natürlich nicht gänzlich. Ja, also alles ist nicht so grün und ich kann es auch gar nicht wissen, ob das stimmt. Ich schaue mir nur an, aha, der kann jetzt in Zukunft Sicherheitsaufgaben, die Fertigungsmaschine übernimmt Sicherheitsaufgaben. Was könnte das auslösen? Ja, und das ist der Mechanismus. Erstens, wenn man solche Gedankenexperimente selber macht, dann sollte man sich überlegen, was fällt eigentlich weg? Was hat das für andere Auswirkungen auf das? Könnte es sein? Also Verständnis als erstes. Verständnis hilft bei der Angstbewältigung. Die meisten Menschen haben Angst und dann denken sie gar nicht drüber nach. Wenn ich die Angst vermeide, dann kann ich meinen Geist öffnen für Innovation. Ja, dann kriege ich plötzlich neue Ideen. Dann denke ich mir plötzlich, wow, jetzt könnte ich die Fertigungsanlage zum in die Tiefgarage stellen. Weil die sorgt ja eh für alles selber. Ja, warum gibt es eigentlich überhaupt noch zentralisierte Fabriken? Naja, der Grund für die Fabrik ist ja nicht mehr die Energiebereitstellung, wie die zentrale Dampfmaschine früher. Die Fabrik ist einzig und alleine eine Sicherheitstechnik. Damit niemandem was passiert, bauen wir da Sachen herum. Aber wenn die Fertigungsanlage für ihre eigene Sicherheit, das kann sein, dass es nicht klappt. Ja, aber ich nehme an, dass die in Zukunft für die eigene Sicherheit sorgen wird, dann kann ich eigentlich die Fertigung komplett dezentralisieren. Dann kann ich die Fertigung dorthin bringen, wo die Menschen die Produkte brauchen, sogenannte Micro-Factories. Unspun ist eine der spannendsten Micro-Factory-Firmen. Da gehst du ins Einkaufszentrum, wirst komplett vermessen. Ja. Und du kannst jetzt vielleicht vorstellen, okay, die Oma hat dich früher vermessen und dir einen Pullover gestrickt. Wie wäre es eigentlich? Und zwar aus zwei Fäden hat sie das gemacht. Wie wäre es eigentlich, wenn dein Hemd gestrickt wird? Geht nämlich auch. Oder deine Hose. Ja? Das heißt, das Ding misst dich genau ab. Du gehst auf einen Kaffee oder hast noch andere Einkäufe. Halbe Stunde später holst du deine Hose ab. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, gibst du zurück und dann werden diese zwei Fäden wieder auseinandergezogen, wie bei einem Pullover. Ja? Und die Fäden können recycelt werden. Aus einem der schmutzigsten Industriezweige der Welt, das extreme Umweltverschmutzung, extremen Müll produziert, auf einmal gar kein Müll mehr. Ja? Aber das kommt nur, wenn man Spaß hat an dieser Innovation, wenn man sich lustvoll drauf einlässt. Ich weiß nicht, Unspun kann man nachschauen, die Firma gibt's. Werden sich die durchsetzen? Keine Ahnung. Aber das ist für mich der Anlass, mal über ganz neue, andere Dinge nachzudenken. Und letztlich, drittens, wenn jetzt auf einmal so viele Möglichkeiten aufgehen, warum entscheiden wir uns von allen Möglichkeiten, die wir haben, nicht für jene, die gut ist? Und das ist die Frage der Ethik.
Das ist die große, spannende Frage immer dann dahinter. Ne?
Also wenn ich die Wahl habe. Ja, ich meine, vor der Moral kommt das Fressen. Wenn ich also verhungere, dann ist mit Moral nicht viel zu tun. Aber das tun wir gerade nicht. Wir haben jetzt Möglichkeiten, wir haben Optionen. Künstliche Intelligenz öffnet den Rahmen der Möglichkeiten so groß, dass wir wirklich uns es leisten können, zu sagen, von den 1000 Möglichkeiten nehmen wir jene 7, die zusätzlich auch noch moralisch in Ordnung sind.
Nur die Frage ist dann, werden uns Wohlstand und Luxus in der heutigen Zeit zum Verhängnis?
Ja, also ich glaube, dass der Wohlstand durch den Luxus entsteht. Der Luxus von heute ist die Normalität von morgen. Und es wird nur dann, also wir können unseren Wohlstand nur stabilisieren durch dynamische Beschleunigung. Uns wird es nur dann gut bleiben, wenn es immer schneller wird. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass uns das vor Probleme führt. Es gibt ja Menschen, die glauben, dass auf einem endlichen Planeten unendliches Wachstum nicht möglich wäre. Die haben nur keine Ahnung von Unendlichkeit. Ja, die haben selber nicht nachgerechnet. Die Natur, die macht uns das vor. Der Wasserkreislauf, ja, das Wasser verdunstet, regnet in den Bergen ab, als Fluss wieder zurück. Die Natur macht unendlichen Gebrauch von endlichen Ressourcen. Der einzige Unterschied, den wir machen, wir produzieren Müll. Ja, das macht die Natur nicht. Wenn du in deine Wiese schaust, da bleibt nichts übrig. Du mähst das Gras und ein paar Tage später ist es weg. Das müssen wir lernen. Wir brauchen neue Fertigungstechniken, die sind längst in der Pipeline, die ein ständiges Recycling ermöglichen. Alles andere wäre ja auch Verschwendung. Ja, und eines kann man dem Kapitalismus nicht vorwerfen und das ist Verschwendung. Sobald es sich lohnt, ja, die Dinge wieder zu verwenden, werden wir das auch tun. Und es gibt für uns keine praktisch erreichbaren Grenzen des Wachstums. Es gibt für alles ein thermodynamisches Limit. Das Universum hat nur noch wenige Trilliarden Jahre zu leben. Solange wird es gar keine Menschen geben. Also für alle praktischen Zwecke sind Grenzen des Wachstums für den Menschen in diesem Universum unerreichbar, also praktisch irrelevant.
Schöne, schöne Schlussworte, lieber Christoph. Aber mit einer Frage, die muss ich noch stellen. Ohne die kann ich dich nicht gehen lassen. Und zwar, weil du ja so gerne auf der Bühne stehst und für deine Themen brennst. Was treibt dich an? Warum stehst du so gerne auf der Bühne für diese Themen und begeisterst so, so viele Menschen damit? Was ist deine intrinsische Motivation dafür?
Das ist jetzt ein schöner... Oder da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang. Damals, vor 10 Jahren ungefähr, habe ich entdeckt, dass unsere Branche plötzlich so in der Krise ist. Und ich habe lange darüber nachgedacht und es ist die Angst der Menschen vor dem Verlust der Arbeit. Denn damals, 2014, 2015, kamen die ersten ominösen Studien, dass künstliche Intelligenz, dass Digitalisierung uns Arbeitsplätze kosten könnte. Und das macht den Menschen Angst. Und Angst ist Futter für die Populisten. Gegen Digitalisierung kann man nicht demonstrieren, aber gegen Migranten. Und die populistische Welle, die wir heute erleben, glaube ich, geht zurück auf, nicht zuletzt auf uns ITler. Denn wir haben denen, die Angst produziert haben, aus dem nicht widersprochen. Und das, was Populisten nehmen, sie nehmen die Angst der Menschen und richten sie gegen ganz was anderes. Die richten sie dann zum Beispiel gegen Migration. Denn diese Menschen, ja, die können sich nicht wehren. Ich glaube also, dass das Schweigen der IT-Nerds zu diesen ganzen Unfugprognosen, ja, die populistische Strömung ausgelöst hat. Und das soll uns jetzt nicht mehr passieren. Ich will den Menschen keine Angst, sondern Hoffnung machen. ich will Ihnen zeigen, dass alles gut wird. Ja, denn am Ende, wie du gesagt hast, wird alles gut, sonst ist es eben nicht das Ende. Und für Pessimismus ist es sowieso längst zu spät. Und damit wir diese gesellschaftliche Spaltung überwinden können, da möchte ich einen Beitrag leisten. Ich möchte den Menschen Hoffnung geben, Lust machen auf diese Veränderung. Denn die schlechte Nachricht der künstlichen Intelligenz, wir werden auch in Zukunft arbeiten müssen. Tut mir total.
Was für ein schönes Schlusswort, lieber Christoph. Ich sage ganz herzlich danke für dieses super spannende Gespräch, die zwei Welten, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen zu scheinen, ja perfekt zusammenpassen. Danke, dass du da warst und danke für die ganzen Einblicke.
Gerhard, danke für diese cleveren Fragen.
Ja, ich hoffe, der Podcast mit Christoph Holz hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. War wieder sehr viel Lehrreiches dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerhard, macht's gut.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.